Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Mit Lothar Spielmann, denn der will heute ihr Leben sicherer machen. Er ist Kriminaldirektor und Dezernatsleiter Betrug beim LKA. Freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Spielmann. Hallo.
Hallo, guten Morgen, Herr Hoppe. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Ich bekomme auch immer mehr WhatsApp und Nachrichten. Hallo Mama, hallo Papa, Drama, gib Geld, melde dich, ruf diese Nummer an, merkwürdige Mails. Ist es nur mein Eindruck oder werden die Bösen immer mehr?
Nein, das ist nicht nur Ihr Eindruck, die Bösen werden nicht immer mehr, aber Sie haben eine Masche angesprochen, die zurzeit sehr en vogue ist, um es mal so elegant zu beschreiben. Und das wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen informieren könnten, denn auf diesen Trick sollten Sie auf keinen Fall hereinfallen.
Heute kümmern wir uns um Ihre Sicherheit, denn vielleicht haben Sie auch das Gefühl, immer mehr Leute wollen an unser Geld, unseren Schmuck, an Ihre Goldbarren, wenn Sie welche haben. Und damit das nicht passiert, ist Lothar Spielmann her. Er ist Kriminaldirektor, Dezernatsleiter Betrug beim Landeskriminalamt. Da habe ich schon gleich gedacht, Sie haben bestimmt eine Menge zu tun.
Oh ja, wir haben eine Menge zu tun. Seitdem die Corona-Restriktionen zurückgenommen wurden, hat sich das Leben im öffentlichen Raum auch völlig normalisiert. Die Menschen stehen wieder dichter beisammen. Es wird wieder mehr geklaut, Stichwort Taschendiebstahl. Noch bestimmte andere, ja, Modi operandi, also täterseitige Vorgehen, haben zurzeit Hochkonjunktur und dafür sind wir ja auch heute hier.
Ich habe oft das Gefühl, die werden langsam ein bisschen schlauer. Also früher gab es so diese Mails, du geben ganz viele Geld, dann du bekommen Erbschaft, überweise jetzt 500.000. Und da habe ich schon schnell gemerkt, aha, ist wahrscheinlich nicht echt. Die werden aber schlauer.
Ja, die Betrugstäter sind sowieso ein bisschen schlauer als die anderen, nicht? Betrug heißt ja eine Täuschung erzeugen beim Opfer und dann gibt das Opfer ja im Prinzip freiwillig die Beute raus. Ja. Im Gegensatz zum Diebstahl. Der Dieb nimmt, der Betrüger lässt sich geben. Ich muss also erstmal so clever sein, mein Gegenüber dazu zu bekommen, mir das zu geben, was ich haben möchte, nicht?
Wir haben vorab ein bisschen geredet und da haben Sie mir gut beschrieben, die sind auch psychologisch gar nicht so doof. Sie haben von einer alten Dame berichtet, die irgendwann die echten Polizisten nicht mehr ins Haus lassen wollte, weil sie den falschen Polizisten, mit dem seit 3 Tagen telefoniert hat, und der Falsche hat gesagt, die da jetzt kommen, sind die Bösen. Also die wissen schon, was sie tun. Das ist für ihre Leute auch irgendwie ein bisschen frustrierend dann.
Na, es ist nicht frustrierend, es erschwert die Arbeit. Frustriert sind wir nicht. Wir sind Profis und wir wissen, dass wir hier der Schiedsrichter im Spiel sind und versuchen da bestmöglich unsere Arbeit zu machen. Aber in derartigen Situationen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man dann versucht, einfach nur seine Arbeit zu machen und daran gehindert wird.
Sind ältere Menschen häufiger Opfer?
Ältere Menschen sind eine in bestimmten Bereichen bevorzugte Opfergruppe, weil sie zum einen einfach aufgrund des hohen Lebensalters, wir haben im Bereich Trickdiebstahl und Wohnung eigentlich eine Altersgrenze deutlich über 80, also 80 plus, da sind halt einfach gewisse Einschränkungen kognitiver, körperlicher, geistiger Art vorhanden. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist einfach ganz normal,
ja, dass bestimmte
Dinge im Alter nicht mehr so funktionieren wie bei jungen Menschen. Und wenn man hohe 5-6-stellige Geldbeträge von jemandem haben möchte, dann haben wir es ja auch mit Geschädigten zu tun, die im Leben vorher, im aktiven Arbeitsleben, ja irgendwo auch richtig gearbeitet haben müssen. Sonst wäre man ja gar nicht in der Lage, über derartige Geldbeträge zu verfügen.
Zum Schluss des ersten Teils noch, Herr Spielmann, ein für alle Mal, woran erkennen wir echte Frauen und Männer von der Polizei? Im Normalfall rufen Sie uns nicht an, oder?
Wir rufen sie im Normalfall nicht an und schon gar nicht, wenn dann im Display die 030110 aufleuchtet. Wir melden uns, wenn dann im konkreten Fall, mit der jeweiligen Dienststelle, mit dem jeweiligen Namen, und ansonsten ist der Polizeibeamte in Uniform an der Uniform zu erkennen, kann sich im Notfall ergänzend mit seinem Dienstausweis ausweisen, und Kriminalbeamte können sich ebenfalls mit ihrem Dienstausweis und der Kriminaldienstmarke ausweisen, und wenn das alles nichts hilft, dann rufen Sie bitte die 110 an und dann kommt der Funkwagen noch vor Ort und dann wird sich die Situation klären.
Herr Spielmann, die denken sich ja auch, also die ich mal die Bösen schlicht nenne, denken sich ja immer was Neues aus. Im Moment, was ist gerade in? Schockanruf?
Schockanruf ist ein sehr tolles Thema für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schockanruf ist eine Variante des Enkeltricks. Der klassische Enkeltrick funktioniert ja so, das Telefon klingelt, hallo, ich bin's, ich lasse mich erraten. Und dann kam die Geschichte, dass man günstig eine Immobilie erwerben konnte oder ein Auto oder ähnliches, und dann wurde um Geld gebeten. Jetzt ist es der Schockanruf, nahezu die gängigste Masche. Das heißt, das Telefon klingelt und dann hört man eine heulende Stimme und unter Gestammel wird mitgeteilt, ich habe einen Unfall gehabt, ich habe jemanden getötet, jemanden totgefahren. Und dann übernimmt mitunter ein Polizeibeamter oder ein Staatsanwalt das Telefon und dann wird angeboten, okay, ist schlecht gelaufen, jetzt droht eine Haftstrafe, aber wenn Sie eine Kaution für Ihren Sohn oder Ihre Tochter bezahlen, dann kann diese Haftstrafe verhindert werden. Und Sie können sich denken, was dann passiert.
Und eigentlich wissen die meisten bei uns vom Kopf, das ist in Deutschland völliger Quatsch, kann nicht sein, aber durch den Schock zahlen wir dann doch.
Richtig. Ich unterstelle mal, und das haben auch viele Geschädigte dann so im Nachhinein für sich erkannt, dass der Bauch sich irgendwann meldet und sagt, das kann doch nicht sein. Aber in dieser Situation, dieser stammelnde, wirklich heulende Anrufer, sie werden in eine urplötzlich aus ihrem Leben gerissen, in eine, deshalb nennen wir es auch Schockanruf, in diesen Schock versetzt. Und die meisten, die angerufen werden, haben dann auch keine Möglichkeit, sich erstmal mit jemandem zu reflektieren, zu sprechen, nach dem Motto, Mensch, sag mal, ich habe hier gerade und so. Wir reden dann über ältere Herrschaften, die angerufen werden, die alleine leben, die, wie wir vorhin ja schon sagten, auch wirklich mitunter schon bestimmte körperliche Gebrechen haben. Und die sind dann wie in so einem Tunnel drin.
Klar.
Und dann nutzen die Täter diese Situation aus, halten diesen Druck aufrecht und versuchen so an ihr Geld zu kommen.
Wir haben dazwischen die ersten Fragen im Chat. Ronny schreibt, ich habe so einen Schockanruf bekommen. Meine Tochter hätte angeblich einen Radfahrer umgefahren. Der Name meiner Tochter und unsere Verwandtschaftsverhältnisse waren offenbar bekannt. Wie kann es denn dazu kommen? Wie kommen Trickbetrüger an diese Infos? Können Sie dazu was sagen?
Das kann ich an der Stelle, ohne den Fall im Konkreten zu kennen, nur raten. Wir haben ja nun Social Media und der ein oder andere postet über Social Media auch Dinge, die vielleicht nicht unbedingt bekannt gegeben werden sollten. Aber wenn ich einen vielleicht auch seltenen Familienname habe und dann entsprechend stöbere, ist es durchaus möglich, hier entsprechende Verwandtschaftsverhältnisse zu ermitteln. Das muss ich aber im Vorfeld gar nicht. Im Regelfall wird blind angerufen, also blind, das heißt ohne zu wissen, ob es überhaupt einen Sohn oder eine Tochter gibt. Ja. Und dann wird einfach darauf gehofft, dass derjenige, der angerufen wird, auf den Anrufer einspringt. Wenn er nicht anspringt, dann rufe ich den nächsten an. Und das mache ich 10 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Erfolge dabei leider zu verzeichnen sind.
Ja, wenn das der Hauptjob ist, dann fließt da bestimmt eine ganze Menge Geld. Herr Spielmann, es gibt schon Fragen zu WhatsApp, zu SMS. Also auf allen möglichen Kanälen werden wir ja angegriffen, nenne ich das mal. WhatsApp und so, das wird auch immer beliebter.
WhatsApp oder der sogenannte Messenger-Betrug ist auch eine Masche, die zurzeit wirklich boomt, kann man sagen. Ja, also die klassische Vorgehensweise ist eigentlich so, dass sie eine Nachricht bekommen, so nach dem Motto, hallo Mama und Papa. Mhm. Am Anfang hieß es noch mal, hallo Mama oder hallo Papa, bis man sich dann offensichtlich jederseitig gedacht hat, ach, schreiben wir doch gleich beide an.
Ja.
Das ist einfacher. Hallo Mama und Papa, Handy ist kaputt, ich habe eine neue Nummer, speichere dir die mal bitte ein und antworte mir kurz. Ja, jetzt, wer Kinder hat und auch Kinder im entsprechenden Alter, der wird sich erstmal nichts dabei denken.
Wir sind jetzt bei Susi, Herr Spielmann. Ich habe vor ein paar Tagen eine WhatsApp bekommen, schreibt sie im Chat. Hat irgendwas mit Bitcoin-Analyse zu tun. Ich sollte einen Link anklicken, habe ich aber nicht getan. Die Nachricht gelöscht. Aber Betrug über WhatsApp ist mir neu. Ist es eine neue Masche oder gibt es das schon länger? Für Sie ist das nicht neu.
Nein, für uns ist es tatsächlich nicht neu. Wir hatten im letzten Jahr erstmalig damit zu tun. Das hat sich dann gesteigert und wir haben zum Teil jetzt tatsächlich im Monat so um die 500 Anzeigen, mit denen wir hier arbeiten müssen. Und von daher ist es wichtig, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich darüber nochmal informieren und dass sie dann wissen, wie sie damit umgehen, damit sie eben nicht Opfer einer Straftat werden.
Dann lassen Sie uns klären, wie wir damit umgehen. Sie haben ja auch schon gesagt, das passt auch da rein, dieses Hallo Mama, Hallo Papa. Jetzt mal, was sollen wir da machen?
Also Sie können eigentlich an der Stelle schon abbrechen, weil Sie jetzt wissen,
wir wollen nichts machen.
Das ist völliger Blödsinn. Ich schließe nicht aus, dass der ein oder andere, der Kinder hat, gerade Kinder in dem entsprechenden Alter, auch den ein oder anderen Schlusenkopf darunter hat, der eben sein Handy mal ins Klo schmeißt oder damit in die Badewanne steigt oder wie auch immer. Dann braucht man ein neues Gerät. Im Regelfall hat man die alte Nummer, weil die SIM-Karte ja nicht kaputt ist. Aber vielleicht gibt es ja auch mal ein günstiges Angebot, dann hat man auch eine neue Nummer. Soweit so gut. Nur wenn man dann, nachdem man die neue Nummer übermittelt hat, auf einmal auch Zahlungsprobleme hat und irgendwo darum bittet, Mensch, hier ist eine Rechnung und kannst du mal helfen, dann, spätestens dann, ist der Zeitpunkt, auf die Löschtaste zu drücken oder, und das wäre die Alternative, wenn man immer noch als tiefbewegte Mama oder liebender Vater der Meinung ist, dem Kind helfen zu müssen, rufen Sie doch einfach an.
Ja.
Rufen Sie bitte die alte, Ihnen bekannte Nummer an und Sie werden Ihr Kind erreichen und Ihr Kind wird völlig erstaunt und erdutzt sagen, ja, aber Papa, ist doch alles gut, du telefonierst doch gerade mit mir.
Und so ist es auch bei Susi, und sie hat es ja richtig gemacht, die Sachen löschen. Worauf ich nochmal kommen möchte, ist, da steht dann ja oft, wenn du jetzt nicht das und das machst, dann ist das abgelaufen. Also dann droht entweder eine Strafe, weil Paragraph sowieso nicht erfüllt ist, oder weil dein Konto gesperrt ist. Und das ist ja ein Druck, dem viele Leute nicht standhalten und dann doch erstmal drauf gehen.
Ja, das ist der klassische alte Verkäufertrick, sage ich mal. Entweder wird dann mit einer zeitlichen Limitierung gedroht, also ich muss jetzt sofort arbeiten oder irgendetwas machen oder unterlassen, oder im Verkaufsbereich, es ist die letzte Waschmaschine, die ich Ihnen anbieten kann. Wenn die weg ist, dann ist sie weg und dann haben Sie keine Waschmaschine mehr. Auch das ist Blödsinn. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie sich ja die entsprechenden Verlinkten oder auf die Paragraphen, auf die hingewiesen wird, gerne mal angucken. Im Regelfall stimmen die nicht, völliger Blödsinn. Aber Schritt zurück, Sie wissen, dass dieses ganze Vorgehen einfach nur ein Betrugsversuch ist. Und von daher können Sie sich an der Stelle wirklich entspannt zurücklehnen, einmal innerlich kurz schmunzeln und die Löschtaste drücken.
Sehr gut. Also durchatmen, feststellen, das ist ein künstlicher, illegaler Druck, der da aufgebaut wird, und dann Lothar Spielmann folgen, löschen und entspannt sein. Horst hat sich gemeldet.
Ich wollte immer sagen, was ich schon mehrfach bekommen habe. Ich bekomme von DHL, heißt es angeblich. Da steht der Text: Für Ihr Paket, Nummer so und so, wird eine Zollgebühr von 2,99 Euro erhoben, die Sie bezahlen könnten unter, und dann kommt der Link, deutschlanddhl.com. Ich habe das natürlich nie angeklickt. Ich weiß nicht, was sich dahinter dann verbirgt, wenn ich den Link anklicke. Also auch DHL wird benutzt scheinbar.
Horst war also schlau, hat es nicht angeklickt. Wenn er es getan hätte, was würde passieren, Herr Spielmann?
Ich vermute mal, ich kenne ja jetzt den Einzelfall nicht, aber ich vermute mal, er würde auf eine Webseite geleitet werden, wo er dann veranlasst wird, persönliche Daten anzugeben, die es den Tätern ermöglichen, zum Beispiel auf sein Konto oder weitere finanzrelevante Unterlagen zuzugreifen. Und wenn er das dann wirklich macht, dann wäre es unglücklich, um es mal so zu formulieren.
Ja, hier kommen so viele Nachrichten von Ihnen, dass es auf meinem Rechner immer, wenn ich Ihnen eine vorlesen will, gerade wieder runterrutscht. Ich suche nämlich Susi, und Susi hat geschrieben, gleich bin ich bei Susi. Ich finde sie erstmal nicht. Dann gebe ich den Ball erstmal. Hier ist Susi. Ich hatte vor ein paar Tagen eine WhatsApp bekommen, in der irgendwas mit Bitney, das hatten wir schon. Ich suche, Herr Spielmann, während Sie uns noch mal ein bisschen auf den neuen Stand bringen, was so Tricks angeht. Es gab noch mal Nachfragen, ja, woran erkenne ich nun den echten Polizisten? Wir kennen ja einen Polizeiausweis nicht. Sie haben da gerade eine Lösung gefunden.
Ja, für den Fall, dass Sie sich im Vorfeld informieren möchten, können Sie auf die Webseite von berlin.de, also polizei.berlin.de gehen, oder am besten über einen Suchbrowser, also über eine Suchmaschine, Dienstausweis Polizei Berlin, und Sie werden dort ein Muster finden. Das ist ein roter Dienstausweis, und Sie finden dort auch Muster der beiden Kriminaldienstmarken, also das heißt Vorder- und Rückseite. Es ist natürlich nur eine Kriminaldienstmarke, und damit können Sie sich zumindest erstmal grob informieren, wie so etwas aussehen kann. Die Polizei oder die Kolleginnen und Kollegen, die mit Ihnen sprechen, können natürlich auch Zivilkräfte der Schutzpolizei sein. Dann haben Sie einen grünen Dienstausweis. Bitte nicht von der Farbe ablenken lassen. Rot oder grün, das ist beides möglich.
Manchmal, Herr Spielmann, wenn ich so WhatsApp so komme, oder vor allem Mails hier, das kostet 2,99 Euro oder sowas, da habe ich am Anfang gedacht, ja, lohnt sich das dann? Aber in der Masse wahrscheinlich doch, oder?
Ja, natürlich, da gilt das Stichwort, Kleinvieh macht auch Mist, und zum Teil, gerade bei den kleineren Beträgen kann es passieren, dass die Ihnen gar nicht auffallen. Also dass Sie nicht mal bei Durchsicht Ihrer Kontounterlagen zum Beispiel feststellen, dass da ein kleinerer Betrag abgebucht wurde. Wenn Sie es nicht feststellen, werden Sie es wahrscheinlich auch nicht zur Anzeige bringen, weil Sie es ja gar nicht gemerkt haben. Und dann können diese Täter munter weitermachen. Und wenn Sie dann eben in die Tausende oder Hunderttausende gehen mit den Fallzahlen, dann macht Kleinvieh auch Mist.
Ich habe auch vor ganz langer Zeit mal, war ich Scheicherbe und sollte 9 Millionen bekommen. Stellte sich dann aber auch heraus, dass es leider nicht geklappt hat. Herr Juncker hat was Ähnliches bekommen, war kein Scheich, nicht ganz so viel Geld, aber immerhin interessant.
Also Folgendes, ich habe vor einer Woche einen Anruf bekommen, dass ich 39.000 Euro gewonnen hätte. Ich dachte, hört sich ja toll an. Ja, die würden vorbeikommen, jetzt überbringen. Allerdings, ein kleiner Haken ist dabei, ich müsste 900 Euro bezahlen. Ich sage, kriegt davon die 39.000 Euro. Na, das geht leider nicht. Ich sage, sag mal, wollen Sie mich verkohlen oder was soll das für Blödsinn? Ja, nee, es ist aus rechtlichen Gründen und bla bla bla. Wie werden Sie denn nochmal am Freitag kontaktieren, um zu wegen der genauen Zeit? Und dann ist die Übergabe des Geldes. Ich bin nicht mehr rangegangen. Ich finde, es ist ein Betrug, ein absoluter Betrug.
Herr Spielmann, wir mögen beide Herrn Juncker, weil er so pragmatisch ist. Ne? Gesagt hat, zieh doch ab von meinem Gewinn.
Also Herr Juncker, ganz großes Kino. Herzlichen Dank für Ihren Anruf und großes Kino. Sie haben völlig richtig reagiert. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das nicht funktionieren soll. Und Sie haben den Trick erkannt. Sie hätten niemals irgendetwas bekommen. Und es gibt auch keine Scheichs, die Erbschaften vermitteln. Und von daher geht es hier immer darauf oder darum, mit dem Blick, und da zielen die Täter dann so ein bisschen auf die Gier der Menschen, muss man ganz deutlich sagen. Mhm. Mit dem Blick auf einen vermeintlich hohen Geldbetrag dann einen geringen Geldbetrag zu bezahlen. Und das ist natürlich Blödsinn. Von daher, Juncker, alles richtig gemacht. Glückwunsch, großes Kino.
Und schade, Scheiß gibt's auch nicht. Jetzt habe ich also gibt sie, aber meistens vererben sie uns nichts. Anne habe ich jetzt endlich im Chat gefunden. Ich habe die Hallo Mama, Hallo Papa WhatsApp auch bekommen. Meine Kinder würden das nicht schreiben. Ich habe das gelöscht. Aber eine Freundin hatte auch so eine Handy-Kaputt-Nachricht. Hallo Mama. Und bei der Bitte um Geld hat die Stadtsparkassenmitarbeiterin den Betrug erkannt. Aber vorher waren 2000 Euro weg. Unwiederbringlich. 2000 ist dann ja auch schon eine Hausnummer. Und wenn hier mal jemand bei der Sparkasse oder bei der Bank schaltet, das ist ja gut. Und da versuchen sie auch ein bisschen ranzugehen an die Leute.
Ja, wir versuchen gerade in den Bereichen, wo die älteren Herrschaften dann zur Bank gehen sollen, um Geld abzuheben, Schließfächer zu leeren oder ähnliches, da nochmal so eine Stelle zwischenzuschalten. Wir wissen, dass es nicht auch originäre Aufgabe der Beschäftigten einer Bank ist, hier quasi polizeilich oder investigativ tätig zu werden. Aber im Regelfall haben die regelmäßig mit ihren älteren Herrschaften, mit ihren Kunden zu tun. Und wenn dann eben jemand plötzlich ankommt und plötzlich einen höheren Geldbetrag abheben möchte und vielleicht noch auch erkennbar aufgewühlt, erregt ist, dann ist der Zeitpunkt, wo man vielleicht mal nachfragen kann. Und da ist es uns im Einzelfall dann auch schon gelungen, dass aufmerksame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken die Kunden angesprochen haben, dann die Polizei gerufen haben und dann konnten wir Schlimmeres verhindern.
Sehr gut. Und wir haben schon gesagt, ältere Menschen sind öfter betroffen, aber das muss ja nicht immer so sein. Ne? Es kann ja auch, weiß ich nicht, eine 40-jährige Mutter sein, die dann in Panik ist.
Das ist völlig richtig. Gerade bei den WhatsApp-Betrugsversuchen haben wir es mit einem breiten Querschnitt in der Bevölkerung zu tun. Hier wird auch nicht zielgerichtet jemand angeschrieben, sondern hier wird einfach quasi computergeneriert eine Botschaft geschickt. Und erst wenn Sie auf diese Nachricht ja reagieren, dann schaltet sich jemand da quasi händisch drauf und dann wird versucht, das Geld abzuziehen. Alles andere ist Fischen im Trüben. Also wirklich erstmal die Angel auswerfen und gucken, wo beißt der Fisch an, ohne dass ich jetzt hier allen Anglern oder Anglerinnen zu nahe treten möchte.
Jetzt kommt Jutta aus Marzahn.
Meine Freundin war unterwegs, hat ihren Rucksack auf dem Rücken gehabt, war auf einer Rolltreppe und da ist von hinten ein Mann rangekommen, hat den aufgemacht und wollte was klauen. Und sie hat ihre kranke Miezekatze drin gehabt. Die Miezekatze hat ihn gleich angefaucht und ihn den Arm aufgekratzt. Und unten stand zufälligerweise die Polizei und hat den gleich hops genommen.
Tja, da sind wir ein bisschen schadenfroh, Herr Spielmann, oder?
Ja, wunderbar. Taschendiebstahl ist auch ein Delikt, was wir in einer Millionenmetropole wie Berlin leider sehr häufig haben. Insbesondere seitdem die Corona-Restriktionen zurückgegangen sind, wo ja alle darauf geachtet haben, dass ihnen niemand zu nahe kommt, wo es für unsere Täter nahezu unmöglich war zu agieren, haben wir jetzt auch normal steigende Fallzahlen. Aber die Rolltreppe ist so der Klassiker. Normalerweise wird die Rolltreppe dann ausgeschaltet von den Tätern, sodass sie dann mühsam diese ja doch recht hohen Stufen zu Fuß hochsteigen müssen. Und wenn man dann vielleicht auch nicht körperlich ganz der Fitteste ist, dann wird in diesem Geschaukel und Gewackel dann am Rucksack rumgepopelt. Aber dass da eine Katze drin ist und die dann auch noch so gut reagiert und da gleich eine Backpfeife erteilt, das hat man noch nicht. Also von daher Glück gehabt. Beim nächsten Mal würde ich aber gerne noch den einen oder anderen Tipp geben, wie wir mit Rucksäcken besser umgehen können und mit Taschen insgesamt, damit es erst gar nicht dazu kommt.
Auch so auf den Straßen Berlin in den öffentlichen Verkehrsmitteln, es gibt viele Möglichkeiten, beklaut zu werden.
Oh ja. Gerade der Berliner ist ja von Hause aus nicht gerade durch seine Höflichkeit bekannt. Und so der Klassiker ist halt der öffentliche Personennahverkehr, die gerade die Einstiegssituation U-Bahn, Bus, wenn gedrängelt, wenn geschubst wird. Die Täter stellen sich vor sie, sie werden blockiert, sie kommen nicht weiter, es gibt einen Rempler von hinten und dann wird geklaut.
Also so Rucksäcke auf einer Rolltreppe zu haben, bei denen hinten drin ein offenes Portemonnaie ist, können wir schon mal festhalten, ist keine gute Idee.
Es ist keine gute Idee, es ist generell keine gute Idee, den Rucksack auf dem Rücken zu tragen und im Prinzip dann in bestimmten Situationen gar nicht Eingriffsmöglichkeiten zu haben. Unsere Täter achten auch genau auf diese Personen und von daher einfacher Tipp, wenn sie auf eine Rolltreppe steigen, nehmen sie den Rucksack ab und legen sie ihn sich vor den Körper. Sieht ehrlich gesagt total bescheuert aus, aber der Täter merkt in dem Augenblick, da brauchst du erst gar nicht zu probieren und sie sind auf der sicheren Seite.
Die machen das den ganzen Tag, also sie sind dann oft auf Bahnhöfen und so unterwegs und im Laufe der Zeit kommt da ganz schön was zusammen. Ne?
Aber sicher, das sind, wir reden hier über berufsmäßig agierende, reisende Serientäter, die in Kleingruppen durch ganz Europa fahren, alle Metropolen abgrasen und ohne Rücksicht auf Verluste von morgens bis abends klauen. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und sie nutzen eben jede Gelegenheit, bei der der Passant eben unaufmerksam ist. Das heißt, wenn der Rucksack auf dem Rücken getragen wird, wenn die Handtasche so getragen wird, dass sie vielleicht hinten auch halb auf dem Rücken ist und die Öffnung noch nach außen zeigt, oder wenn Wertsachen in den außen liegenden, nicht geschlossenen oder verschlossenen Taschen der Oberbekleidung getragen werden, dann wird hier versucht, im Gedränge, was zum Teil auch künstlich erzeugt wird, zuzugreifen. Und da haben sie keine Chance, das merken sie gar nicht.
Ich habe ja schon gesagt, ich bin auch mal reingefallen. Ich habe wirklich Wochen gebraucht, bis ich damit emotional durch war. Ich mag gern schöne Uhren, war im Nachtleben unterwegs, gehe zu meinem Auto, bisschen abgelegene Straße in Schöneberg, so dann ein Typ auf die Straße gesprungen, hast du mal Feuer, dann waren es 6 und ich habe schon gemerkt, aha, das ist jetzt hier gefährlich und da kannte ich das mit dem Antanzen noch nicht und er hat mich so umarmt, hat gesagt, boah, coole Schuhe, Hammeranzug und ich wusste, hier stimmt was nicht, habe mein Bargeld immer so geschützt, irgendwann habe ich ihn weggeschubst und dachte, boah, das habe ich alles toll gemacht und dann war meine Uhr weg und die bei der Polizei haben mir auch gesagt, siehst du nie wieder, die ist jetzt schon verkauft. Also wenn uns jemand anfasst, umarmt, den wir nicht kennen, da sollten alle Alarmglocken schrillen.
Richtig, also dieses künstliche Kontaktsuchen, dieses Befummeln, ich nenne es mal so Befummeln, auch vermeintliche Fußballtricks oder Judo-Tricks führen nur dazu, dass sie körperlich betatscht werden und dass sie dann die eigentliche Wegnahmehandlung nicht merken sollen. Von daher derartige Handlungen bitte wirklich resolut, ganz konsequent abweisen und aus der Situation rausgehen.
Ich hätte nie gedacht, dass ich das nicht merke bei einer doppelt verschlossenen Uhr. Aber das haben die mir dann auch ihre Kollegen erklärt. Die werden geschult, seit sie Kinder sind und können das leider richtig gut.
Die können es leider richtig gut und deshalb gibt es nur diese Möglichkeit aus der Situation raus. Dann kann es im Regelfall auch nicht passieren und wird auch nicht passieren.
Eben waren wir ja so im realen, ganz handfesten Leben und ich hatte ja gebeichtet, ich habe mich auch mal antanzen lassen, als das noch nicht so bekannt war und dachte, ich habe das gut abgeritten, stellte dann fest, meine Uhr war weg. Ich habe mich so, ich will nicht sagen geschämt, aber ich habe mich so blöd gefühlt und habe immer gedacht, ich wohne jetzt seit Jahrzehnten in der Großstadt, wie kann man so blöd sein? Und Herr Spielmann hat mir eben erklärt, dass Scham bei vielen dann auch eine große Rolle spielt, bis zum Suizid. Also wenn Ihnen sowas passiert, suchen Sie sich Hilfe. Wenn das Geld weg ist, ist es weg. Aber schämen Sie sich nicht zu doll, Sie sind dann nicht alleine. Herr Spielmann, ich bin dann zur Polizei gegangen und ich will der Polizei da jetzt keinen Vorwurf machen. Und hatte aber dennoch das Gefühl, ob ich da jetzt hingehe oder nicht, ist eigentlich egal. Die haben mir auch gesagt, wir finden deine Uhr nie wieder. Das ist irgendwie ein ungutes Gefühl. Manchmal finden sie aber was wieder.
Wir finden durchaus was wieder. Ich muss hier ein bisschen weiter ausholen. Wenn wir argumentieren wollen, auch gegenüber der Politik, wenn es zum Beispiel um rechtliche Rahmenbedingungen oder auch personelle Ausstattung geht, dann brauchen wir erstmal Zahlen, Daten, Fakten. Wir können ja nicht mit gefühlter Temperatur arbeiten. Von daher sagen wir dann, zeigen Sie bitte diese Straftaten auch an. Das ist dann das polizeilich bekannte Hellfeld, mit dem wir arbeiten können. Und wenn Sie derartige Taten anzeigen, dann bitte auch zeitnah. Wir haben in einigen Geschäften, das sehen Sie, wenn Sie da reingehen, Achtung, das Geschäft ist videoüberwacht, haben wir zum Beispiel Videoaufzeichnungen. Und wir können dann uns die Aufzeichnung besorgen. Dasselbe gilt für Bus und U-Bahn. Sind hier allerdings an gewisse Fristen gebunden. Und dann können wir zumindest im Nachhinein Tatserien erkennen über die Bilder, über die Tatverdächtigen und auch Tatserien zusammenstellen und dann gezielter suchen und gezielter fahnden, gezielter ermitteln. Der Taschendiebstahl ist ein heimliches Delikt. Die Geschädigten wissen im Regelfall, und das ist kein Vorwurf, sondern es ist deliktsimmanent, nicht wann, wo und durch wen ihnen etwas weggekommen ist. Sie wissen nur, es ist weg. Sie schließen nahezu aus, dass sie es verloren haben. Und dann kommen wir ins Spiel und wir haben da auch ganz spezielle Dienstkräfte. Wir können ja später noch über einen Super Recognizer reden, der Gesichter erkennen kann. Etwas, was mir völlig fremd ist. Ich erkenne zwar Gesichter wieder, aber nicht so wie er. Und wir sind dann in der Lage zu ermitteln und können dann zumindest im Nachhinein versuchen, die Situation noch etwas zu bessern.
Sie sind, das können wir nachher noch vertiefen, jetzt nur ganz kurz, Sie sind eher Fan von Videoüberwachung, denn die Videoüberwachung könnte zum Beispiel feststellen, ich fahre jetzt das 25. Mal die Rolltreppe rauf und runter beim Hauptbahnhof und das ist dann irgendwie verdächtig.
Na sicher, die Videoüberwachung zum Beispiel im Hauptbahnhof könnte zwei Dinge ermöglichen. Zum einen würde sie ermöglichen, dass man bestimmte Personen gezielt ansprechen könnte, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es sich zum Beispiel um jemanden handelt, der ein Hausverbot hat. Das wäre dann eher zweitrangig, aber zum Beispiel eine Person, die per Haftbefehl besucht ist, dann muss ich ja persönlich rangehen und überprüfen und ich kann auch anhand bestimmter Bewegungsmuster, ohne dass ich ja da einen individuellen Rückschluss auf einzelne Personen habe, feststellen, dass sich eine Person nicht unbedingt typisch verhält. Und dann kann ich wiederum gezielt Fahndungskräfte daran führen, um dann vielleicht zu verhindern, dass es zu Straftaten kommt. Also von daher eine durchaus sinnvolle und nützliche Methode, Automatisierung da, wo der Mensch nicht in diesem Maße und auch nicht in diesem Umfang tätig werden kann, wie im Industriebereich auch.
Ich weiß gar nicht, ob dieser Slogan noch aktuell ist. Früher stand das auf Ihren Polizeiwagen immer drauf, Herr Spielmann. Ne? Wir wollen, dass Sie sicher leben. Gibt es das noch, den Slogan?
Den gibt es mit Sicherheit und wenn er auch nicht mehr auf den Autos steht, hat er immer noch Bestand.
Lothar Spielmann ist unser Experte, heute Kriminaldirektor und beim BKA, beim LKA, beim Landeskriminalamt zuständig für Betrug. Und wenn Sie schon eine Weile zuhören, dann wissen Sie, es gibt so viele Möglichkeiten, betrogen zu werden. Schockanruf, Enkeltrick, Kindertrick gibt es mittlerweile. Überweisen Sie dies oder Mama, ich habe jemanden totgefahren. Dann kommt ein freundlicher Polizist und sagt 10.000, dann darf Ihre Tochter erstmal nach Hause und wir sind unter Schock. Jetzt waren wir im realen Leben, Taschendiebstahl und solche Dinge haben wir besprochen. Sie beschäftigen Super Recognizer. Was können die?
Und wir haben mehr oder weniger durch Zufall Kontakt zu einem Kollegen gehabt, der uns immer wieder mit Memos und Infos gespickt hat und gesagt hat, er kennt hier jemanden wieder. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben im Ergebnis festgestellt, und das ist auch durch einen objektiven wissenschaftlichen Test festgestellt worden, dass dieser Mensch ein sogenannter Super-Recognizer ist. Das heißt, der kann Gesichter wiedererkennen. Der kann aus ein Gesicht, aus einer Menge von Gesichtern, kann der wiedererkennen. Und zwar auch, wenn sich der Blickwinkel ändert, wenn sich die Blickrichtung ändert, wenn das Gesicht vielleicht auch nur in Teilbereichen zu erkennen ist, der erkennt dann diese Gesichter wieder. Und damit eröffnen sich für uns natürlich gerade im Taschendiebstahlsbereich, das ja ein heimliches Delikt ist. Die Geschädigten können im Regelfall nicht sagen, wann sie beklaut wurden, wo sie beklaut wurden und wer sie beklaut hat. Völlig neue Ermittlungsmöglichkeiten.
Was machen Sie dann konkret? Also ich habe jetzt verstanden, diese Person kann ungeheuer viel. Dann zeigen Sie diesem Menschen Videoaufnahmen oder der steht irgendwo und guckt, wer kommt in den Bahnhof oder was machen Sie mit dem?
Na, ich mache es mal an einem Beispiel fest. Wir haben einen Geschädigten, der sagt, ich bin in der U-Bahn gefahren und als ich ausgestiegen bin, habe ich gemerkt, mein Portemonnaie ist weg. Wir versuchen dann die Videosicherung aus diesem Zug zu bekommen und zwar in diesem entsprechenden Zeitraum. Im Idealfall wissen wir auch, wie der Mensch genau bekleidet war zum Tatzeitpunkt, dass wir ihn auch wirklich erkennen. Und dann gucken absolute Profis, ehemalige Taschendiebfahnder, sich diese Videosequenzen an. Und die erkennen dann im Regelfall, ach guck mal, hier wird er gerade beklaut. Und dann versuchen wir, die Bilder daraus zu generieren. Und dann haben wir zumindest erstmal ein Gesicht eines oder mehrerer Tatverdächtiger. Mit diesen Gesichtern können wir dann weiterarbeiten, können Tatserien zusammenstellen. Und im Idealfall haben wir es auch so, dass dann unser Super Recognizer sagt, den kenne ich und den habe ich auch schon mal gesehen. Und dann haben wir sogar schon Namen. Und so ermöglichen sich dann auch bei einem Delikt, was eben naturell eine relativ geringe Aufklärungsquote hat, gute Ansätze, um erfolgreich zu ermitteln.
Faszinierend. Super Recognizer. Falls Sie jetzt sagen, das ist doch eine Fähigkeit, über die ich auch verfüge, dann sind Sie bestimmt noch willkommen bei der Polizei.
Können Sie gerne machen. Sie können auch online einen Test machen. Sie werden feststellen, es funktioniert nicht. Ich habe diesen Test versucht und bin gescheitert.
Wir hatten schon falsche Polizisten ganz am Anfang und das fand ich besonders tragisch. Ein Mann, der eine ältere Dame immer wieder angerufen hat, gesagt hat, er sei Polizist und die jetzt kommen würden, wären die Bösen. Und so hat dann unsere Rentnerin die richtigen Polizisten nicht mehr reingelassen und wurde tatsächlich betrogen. Die haben dann an der Tür geklingelt und waren die Guten. Herr Spielmann, nicht alle, die an unserer Tür klingeln, sind die Guten. Wir brauchen ja Leute, die uns was bringen. Ne? Paketboten oder dann gibt es Leute von weiß nicht, Wasserbetrieben und was wir noch alles haben. Da geht aber auch eine Menge schief im Moment.
Da geht durchaus was schief. Also dieser klassische ich nenne es mal Trickdiebstahl in Wohnung, ist ja ein Delikt, was es seit über 100 Jahren gibt. Der Klassiker ist die Zettelbotschaft, also die Bitte, einen Zettel zu bekommen, um eine Nachricht für einen Mieter zu hinterlassen. Es gibt mitunter auch die vermeintlich schwangere Frau, die tatsächlich nur ein Kissen unterm Pulli hat, die unbedingt ein Glas Wasser trinken möchte. Diese Leute versuchen, unter einem Vorwand in ihre Wohnung zu kommen und während sie dann beschäftigt werden, egal ob sie das Wasser aufdrehen, zugucken sollen, wie es abläuft, ein Glas Wasser holen, einen Zettel und einen Stift holen, wird die Wohnungstür im Regelfall nicht geschlossen, damit Mittäter in die Wohnung kommen können. Und dann werden sie beschäftigt und die Mittäter durchsuchen die Wohnung. Die wissen ganz genau, wo sie suchen müssen und dann geht man auch wieder, verabschiedet sich freundlich. Der in der Wohnung hat im Regelfall nicht mitbekommen, was passiert ist, wundert sich vielleicht nur Tage später, dass das Geld weg ist. Und es kann tatsächlich Wochen, Tage, Wochen dauern, bis dann der Verlust von Geld, Schmuck, Wertsachen festgestellt wird. Und dann ist es natürlich auch ganz schwierig, im Nachhinein zu ermitteln. Personenbeschreibungen sind inzwischen vergessen. Manch einer kann sich, gerade wenn es ältere Geschädigte sind, kann sich überhaupt nicht mehr an den Sachverhalt erinnern. Der hat schlichtweg vergessen, dass da jemand in der Wohnung war.
Also schwangere Frauen, weiß nicht, da sollte man ein bisschen misstrauisch sein. Ist jetzt auch nicht so oft, dass wildfremde Schwangere klingeln bei uns.
Na, es ist nicht so häufig. Also ich habe sowas noch nie erlebt in meinem Leben. Aber hier gilt auch wieder der klassische Grundsatz, lassen Sie bitte keinen Fremden in Ihre Wohnung. Ja, und wenn Sie eine Kette haben, legen Sie die Kette vor, wenn Sie unbedingt die Tür öffnen möchten. Es gibt auch noch weitere technische Hilfsmittel. Im Baumarkt kann man sich so wunderschöne Keile besorgen, die man unter die Tür klemmen kann. Dann ist auch wirklich sichergestellt, dass die Tür selbst mit Gewalt nicht aufgedrückt werden kann. Aber die Grundbotschaft ist, lassen Sie bitte keinen Fremden in Ihre Wohnung, den Sie nicht bestellt haben. Wenn Sie einen Handwerkertermin vereinbart haben und der Handwerker kommt, dann ist es ja schön, dass er kommt. Aber jemand, der plötzlich vor der Tür kommt und meint, er muss bei Ihnen etwas machen, den sollten Sie bitte nicht in die Wohnung lassen.
Und Andrea schreibt im Chat, sie ist auf einen Anbieter hereingefallen, der Kündigung übernimmt. Und sie schreibt, ich dachte, der gehört zu dem Fitnessstudio, bei dem ich kündigen wollte. Da werden ja Dienstleistungen häufiger ausgelagert. Hab 8 € bezahlt, Kündigungsschreiben verfasst, online abgesendet. Ich bekam auch eine Antwort, dachte somit, alles wäre seriös. Und es wäre dann erledigt. Ich glaube aber, es war Betrug. Jetzt hat Andrea noch Glück. 8 € sind ärgerlich, aber eben noch nicht die Welt.
8 € sind ärgerlich, aber hoffentlich zu verschmerzen. Und die Kernbotschaft, die dahinter stecken sollte, ist die, dass man im Regelfall keinen Dritten braucht, der in einen derartigen Kündigungsprozess eingebunden ist. Wer online Verträge anbietet, muss inzwischen auch online eine Kündigungsmöglichkeit anbieten. Und zwar direkt, sodass ich dann direkt bei meinem Anbieter auch kündigen kann. Erst wenn ich das irgendwie nicht hinbekomme, kann ich ja einen klassischen Brief an die im Impressum angegebene Adresse schicken. Aber ich würde da in jedem Fall davon abraten, irgendjemanden, der das gewerblich macht, zwischenzuschalten und dann auch noch Geld dafür zu bezahlen.
Und Herr Spielmann, jetzt hat Dieter angerufen und hat gefragt, wenn jetzt bei ihm angerufen wird, so Enkeltrick, hey, ich brauche das und das Geld und er tut mal so, als würde er darauf eingehen, sagen, na gut, dann komme ich zum Park und übergebe die 2.000 €. Soll der sich darauf einlassen und dann vielleicht Ihre Kollegen anrufen und sagen, ich habe die und die Vereinbarung getroffen, ist das sinnvoll?
Das kann man machen, aber ich würde dann darum bitten, dass wir es anders machen. Also er möchte bitte zuerst uns informieren über diesen Umstand und dann können wir mit ihm absprechen, wie wir gemeinsam weiter vorgehen. Wir sind da vorbereitet, wir sind auch in der Lage, in einer Art und Weise, ich kann das jetzt hier natürlich nicht im Detail schildern, aber in einer Art und Weise uns da sozusagen aufzuschalten und ihn zu begleiten, dass Täter, selbst wenn sie zum Beispiel ihn beobachten würden, und das ist nicht selten der Fall, dass dann die Wohnung schon beobachtet wird, nicht mitbekommen, dass die Polizei mit im Boot ist und dann können wir gemeinsam versuchen, da zumindest erstmal den Abholer zu erwischen. Aber bitte nicht eigenmächtig handeln, das ist dann doch eher nicht zu raten.
Ist gefährlich. Und insgesamt, Sie haben ja auch schon gesagt, Aufklärungsquote nicht so hoch. Ja, Täter sind schwierig, sitzen auch oft gar nicht in Deutschland. Hilft das dann? Also haben Sie ein paar spektakuläre positive Fälle oder sind das eben auch nur Einzelfälle, in denen es mal gut geht?
Das haben wir, ne, wir haben da durchaus Ermittlungserfolge, weil wir uns ja hier in der quasi Hierarchie der Täter auch nach oben durcharbeiten. Nicht? Also wir haben als untersten im Glied in der Kette den Abholer. Im Regelfall in den Enkeltrickbereichen handelt sich alles um Familienangehörige. Der Abholer wird gesteuert von einem Logistiker und der Logistiker arbeitet dem Keiler, dem sogenannten Anrufer zu. Und unser Weg ist dann über Abholer, Logistiker zum Keiler zu kommen, um dem dann letztlich dem Anrufer, es sind nur wenige Anrufer, die aber für eine Vielzahl von Taten verantwortlich sind, diesen dann zu ermitteln. Und wir haben da einige Schwerpunkteinsätze über mehrere Tage und Wochen durchgeführt, zusammen mit unseren polnischen Kollegen, und waren da durchaus erfolgreich, haben Schäden in Millionenhöhe verhindern können. Und das zeigt dann, dass mit sehr intensiver, sehr langer und sehr auch konzentrierter Arbeit durchaus Erfolge möglich sind.
Ist ja auch irgendwie nicht schön, immer das Schlechteste in den Menschen zu vermuten. Aber wenn Sie die dritte Mail oder die fünfte fiese WhatsApp oder den dritten Kinder- oder Enkeltrick-Anruf bekommen haben, dann werden wir natürlich auch ein bisschen skeptisch. Und Skepsis ist auch gut, denn ansonsten werden wir häufig Opfer von Betrug. Das wird eben immer mehr, haben wir schon gehört, in den Experten. Lothar Spielmann ist noch mein Gast, Kriminaldirektor und Profi zu diesem Thema. Karin aus Rudow hat sich gemeldet.
Mein Tipp wäre, in dem Moment, wo man mit der Maustaste über einen Absender streift, sieht man ja, was für ein Kokolores da drin steht. Und dann brauche ich solche Mails gar nicht erst aufzumachen. Und auch alles andere, was mir komisch vorkommt, gehe ich einfach mit der Maus drüber, stelle fest, da steht alles Mögliche drin, bloß nichts Vernünftiges. Weg damit, gar nicht erst reingucken.
Und ist Karin schlau aus Ihrer Sicht?
Ja, ist sie. Karin ist sogar schlauer als die meisten, denn sie hat ja schon gelesen. Also sie hat wenigstens gelesen und hat geguckt, was sich hinter der Absenderadresse verbirgt, und hat dann für sich entschieden, das kann nur Blödsinn sein. Von daher hat sie völlig richtig gehandelt. Ja.
Gut, Karin, danke für den Anruf. Jetzt haben Sie noch ein paar Tipps für uns, worauf wir in jedem Fall achten sollten. Sie haben ja schon erklärt, Prävention, einmal ist, wir haben ein vernünftiges Schloss oder Alarmanlagen oder sowas, aber wir reden ja heute über die andere Form der Prävention.
Richtig, wir reden hier über die sogenannte verhaltensorientierte Prävention. Das heißt, alles, was ich eben ohne Technik machen kann. Ich muss mir nicht ein Schloss einbauen oder einen teuren Querriegel, sondern ich muss einfach wissen und erkennen, Achtung, das ist genau das, was die Experten im Radio angesprochen haben, und darauf sollte ich nicht reinfallen. Von daher achten Sie hier bitte auf Ihr Bauchgefühl. Zum einen, wann immer der Bauch grummelt, ist da meistens auch was dran. Und wenn wir die Themen, über die wir heute gesprochen haben, nochmal beleuchten, dann gibt es so ein paar Schlagworte, die eigentlich immer richtig sind und zutreffend. Wenn wir zur Wohnungstür kommen, zwei Grundsätze: Lassen Sie bitte keinen Fremden in die Wohnung, keinen Menschen, den Sie nicht bestellt haben. Zweitens, übergeben Sie niemals Wertsachen, Schmuck, Bargeld an fremde Personen. Dann sind Sie da schon mal auf der sicheren Seite. Kommen wir zum Taschendiebstahl. Wir hatten hier gesagt, niemals Schmuck oder Wertsachen, Handy, in den außenliegenden Taschen aufbewahren. Also positiv formuliert, derartige Gegenstände gehören immer in die innenliegenden und nach Möglichkeit auch verschlossenen Taschen der Oberbekleidung. Der Rucksack auf der Treppe, auf der Rolltreppe nach vorne und die Handtasche so unter die Achsel geklemmt, dass der Verschluss und die Öffnungsseite nach innen zeigt. Dann kann da auch niemand reinfassen, selbst im dichtesten Gedränge nicht.
Jetzt sind wir gewappnet. Mini-Frage zum Schluss, kurze Antwort bitte. Ich frage mich immer, ob Leute wie Sie, die täglich mit so Betrügereien zu tun haben, sehen Sie das rein professionell? Das sind eben Ihre Profi-Gegner, oder sind Sie auch manchmal richtig wütend auf die? Wie ist das?
Na, wir sehen es professionell. Wir müssen es professionell sehen und wir sehen es professionell. Ich sehe es jetzt seit 38 Jahren professionell. Und wir versuchen als Polizei, unseren Teil dazu beizutragen, dass derartige Dinge nach Möglichkeit in Zukunft nicht häufiger passieren. Und deshalb versuchen wir auch zum Beispiel in Sendungen wie hier heute zu informieren und zu beraten und Tipps und Tricks zu übermitteln.
War schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Gerne.
Lothar Spielmann ist das, Kriminaldirektor und ein Dezernatsleiter Betrug beim Landeskriminalamt. Das Ziel war heute, dass Sie gewappnet sind, wenn Sie wieder Sachen bekommen, bei denen Sie denken, da liegt vielleicht was im Argen. Also immer eher nachdenken, nicht alles öffnen, im Zweifelsfall eher löschen, haben wir gesagt. Ich bin Ingo Hoppig, danke Ihnen für Ihr Interesse und für Ihre vielen Mails, denn im Chat war einiges los, weil Sie auch viel in diesem Bereich schon erlebt haben. Ich hoffe, das nützt vielen, wie immer auch als Podcast nochmal zum entspannten Nachhören.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.